Also der Titel des Referats, also mit der Kombination Westdeutschland, Westberlin und DDR deutet schon an, dass das an einigen Stellen ziemlich kompliziert wird. Deshalb bitte ich wirklich, Verständnisfragen sofort zu stellen. Diskutieren können wir hinterher, aber wer was nicht versteht, das ist keine Schande, dieses Zeugs nicht zu verstehen, was da veranstaltet worden ist. Also bitte fragen, wenn was unklar ist. Der Titel meines Referats zeigt schon eine Beschränkung. Der Kampf der SPD-Führung gegen die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, gegen ihre Entstehung und ihre Existenz soll hier nur am Rande behandelt werden.
Moment. Doch, genau. Sorry.
Es tut uns leid.
Ja. Seid ihr soweit? Alles klar?
Ja.
Okay. Nächster Versuch.
Ich sage ich jetzt trotzdem nicht nochmal, sondern ich werde mich im Wesentlichen auf die gewerkschaftlichen Probleme im Kampf des deutschen Imperialismus gegen die DDR beschränken, weil diese sehr deutlich zeigen, welchen Beitrag der Burgfrieden in Westdeutschland und Westberlin zur Zerstörung des FDGB und der DDR geleistet hat. Über das Verhalten der SED, des FDGB und der Regierung der DDR und auch der KPdSU werde ich mich meistens nicht äußern. Das lässt sich aber manchmal nicht vermeiden, weil unser Thema der deutsche Imperialismus und seine Helfershelfer in dieser Gesellschaft ist. Und weil meine These ist, dass der FDGB und die DDR ohne die Tätigkeit der Westdeutschen und Westberliner SPD, des Westdeutschen und Westberliner DGB so nicht hätte zertreten werden können, welche Schwierigkeiten es auch immer innerhalb der DDR und des FDGB gegeben haben mag. So, und jetzt geht's dann wirklich los. Die erste Gruppe des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes wurde in Aachen gegründet. Aachen liegt nicht im Osten Deutschlands, sondern an seiner Westgrenze. Es war die erste deutsche Stadt, die von der Nazi-Herrschaft befreit wurde. Die Kapitulationsurkunde trägt das Datum 21. Oktober 1944. Die USA verfolgten damals noch, das heißt vor Präsident Roosevelts Tod im Frühjahr 1945, die Linie der Demokratisierung, Entnazifizierung und der Gewährung aller Freiheiten für die gewerkschaftliche Organisierung. So konnte am 18. März 1945 der FDGB Aachen gegründet werden. Alle Kollegen, die dort in die Führung gewählt wurden, waren gestandene Antifaschisten und unter der Nazi-Herrschaft im KZ oder im Gefängnis gewesen. Völkerfreundschaft, Kampf gegen den preußischen Militarismus und Faschismus, Entfernung der Nazis aus Wirtschaft und Verwaltung, Wiedererlangung der Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte, Acht-Stunden-Tag und weitere Forderungen zur Linderung der dringendsten Nöte der Arbeiter, all das war Inhalt des 13-Punkte-Programms des FDGB Aachen, das eigentlich zur Geburtsurkunde des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes in ganz Deutschland hätte werden sollen. Aber es kam anders. Die britischen Militärbehörden, die inzwischen für den Bereich zuständig waren, gestatteten nur einzelne Industrieverbände. Den Aufbau einer zentral organisierten und gelenkten Einheitsgewerkschaft, in der unabhängig von Weltanschauung, Glauben und Parteizugehörigkeit alle Arbeiter und Angestellten zum gemeinsamen Kampf für ihre Ziele zusammengeschlossen sind, wollten sie nicht. Den Kollegen in der amerikanischen Zone ging es nicht besser. Die begeisterten Anti-Nazi-Soldaten aus den USA, die noch unter Roosevelt nach Deutschland marschiert waren, waren ausgetauscht worden. Die Westmächte hatten kein Interesse an der Durchsetzung des Potsdamer Abkommens, Zerschlagung der Monopole, Entnazifizierung und Entmilitarisierung Deutschlands. Sie wollten nun den deutschen Imperialismus, der durch den Krieg noch lange nicht zerstört war, als Bündnispartner gegen die Sowjetunion. Ein starker, zentralisierter, antifaschistischer Gewerkschaftsbund hätte da das angeschlagene, zarte Pflänzchen namens deutsche Monopolbourgeoisie nur gestört. Die westlichen Besatzungsbehörden allein hätten allerdings den Kampfes- und Einheitswillen der westdeutschen Arbeiter, die versuchten, die Lehren aus dem Faschismus zu ziehen, nicht brechen können. Dazu brauchte es diejenigen Sozialdemokraten, die aus der Spaltung der Arbeiterbewegung und ihrer daraus resultierenden Schwäche im Kampf gegen den Faschismus nichts gelernt hatten und im Exil wüste Pläne schmiedeten. So zum Beispiel der einstige ADGB-Führer Fritz Tarnow, der 1931 die Parole ausgegeben hatte, die Sozialdemokratie müsse Arzt am Krankenbett des Kapitalismus sein. 1944 schrieb er aus dem Exil: Beim Wiederaufbau deutscher Gewerkschaften stehen wir vor dringenden Aufgaben. Es ist gewiss, dass eine der Hauptaufgaben der deutschen Arbeiter die Forderung nach Einheit sein wird. Und sie werden versuchen, starke nicht-politische Verbände von Industriegewerkschaften zu schaffen oder vielleicht sogar Gewerkschaften verlangen, die alle Arbeiter umschließen, Einheitsgewerkschaften. Wir müssen dies um jeden Preis zu verhindern trachten, da es den Kommunisten die Möglichkeit geben würde, die Gewerkschaften zu beherrschen. Daher müssen wir jetzt mit den britischen und amerikanischen Stellen die geeigneten Vorkehrungen treffen, damit wir so schnell wie möglich nach Deutschland zurückkehren können, um die Entwicklung antikommunistischer Gewerkschaften zu leiten. Wir dürfen auf die Mitarbeit der Militärbehörden rechnen, also der westlichen war das natürlich, da es ebenso in ihrem wie in unserem Interesse liegt. Also man sieht hier, die Initiative ging nicht unbedingt von den Besatzungsbehörden aus, sondern auch von die Sozialdemokratie, da eigenständig tätig geworden ist. Mit der Einstimmung der Stimmung unter den Arbeitern hatte Tarnow vollkommen recht. Überall in Ost und West eiferten die Arbeiter dem Beispiel der Aachener Kollegen nach. Aber vorerst konnte der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund nur in der sowjetisch besetzten Zone gegründet werden. Das war im Februar 1946. Dieser erste FDGB-Kongress sandte einen Gruß in die Westzonen. Gewerkschaftskollegen aller Zonen, vereinigt euch. Diese Aufforderung war bitter notwendig, denn in den Westzonen kursierten solche Vorstellungen wie die des Hamburger Gewerkschaftsfunktionärs Splitt, der die Auffassung vertrat, man müsse die Gewerkschaften nach den vier Zonen getrennt organisieren. Auch wenn es zunächst mal eine Niederlage war, dass nur in der sowjetisch besetzten Zone die Arbeiter im FDGB zusammengefasst werden konnten, der Kampf um die Organisierung der Arbeiter in den Westzonen ging weiter. Es fanden, unterstützt vom Weltgewerkschaftsbund, zwischen 1946 und 1948 9 Interzonenkonferenzen und rund 100 interzonale Konferenzen, Tagungen und Beratungen statt. Die Frage ist, warum konnte das über einen Zeitraum von circa 2 Jahren durchgeführt werden? Warum mussten die Gewerkschaftsführer im Westen sich daran beteiligen? Die Antwort ist sehr einfach. Das lag am Kräfteverhältnis, das zwar noch keinen gesamtdeutschen FDGB gestartete, aber dennoch von heftigen Kämpfen der Arbeiter in den Westzonen geprägt war, die nicht nur ihre elende Lage verbessern, sondern eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung, vor allem die Enteignung der Kriegsverbrecher und die Entfernung der Nazis aus Betrieben und Behörden erreichen wollten. Den Höhepunkt erreichten die Kämpfe im April 1947 mit einem Streik von 300.000 Bergarbeitern, der durch Zehntausende anderer Arbeiter unterstützt wurde. Die Arbeiter forderten: hinweg mit den Organisatoren des Hungers, Durchführung der demokratischen Bodenreform, Enteignung der Grubenbesitzer, Verstaatlichung der Grundstoffindustrie. Dazu mal in Klammern, sie haben die Verstaatlichung gefordert, ein neuer Staat war aber noch gar nicht da. Es waren, haben wir immer noch die der alliierte Kontrollrat gehabt, also war die Regierung. Aber es ging natürlich um die Perspektive eines antifaschistischen Staates bei dieser Forderung. Also nicht so ein Staat, wie wir heute hier haben. Schon in den Monaten vor dieser Aktion hatte es viele Massenstreiks, Demonstrationen und Tagungen mit ähnlichen Forderungen gegeben. Die Kämpfe von 1947 führten zu so manchen gesetzlichen Bestimmungen in verschiedenen Landtagen, die die Rechte der Arbeiter erweiterten und die Rechte der Monopolbourgeoisie einschränkten oder einschränken sollten. Bei den Konzernherren breitete sich Unruhe und Besorgnis aus, und so wurden Wege gesucht, die Empörung der Arbeiter zu kanalisieren. So machten sie nicht nur das ein oder andere Zugeständnis, sondern planten, führende Gewerkschaftsfunktionäre in den Westzonen durch Aufnahme in die Aufsichtsräte an die Monopole zu binden und sie materiell und moralisch zu korrumpieren. Sie wollten damit nicht nur die Arbeiterproteste einebnen, sondern was ihnen ebenso viel Sorgen machte, war die von den Westmächten beabsichtigten Demontagen und Entflechtungen. Auch dagegen wollten sie die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer als Bundesgenossen gewinnen. Die Sorge der deutschen Konzernherren war aber unbegründet. Die Westmächte hatten lediglich vor, die Einhaltung des Potsdamer Abkommens in Bezug auf die Vernichtung der Monopole vorzutäuschen. Die sogenannte Entflechtung erwies sich als notwendige Reorganisation der Monopole, wie es Albert Norden in seinem Buch Um die Nation nachgewiesen hat. Die Arbeiter kämpften zwar weiter, aber den politischen Forderungen war durch die Zusammenarbeit der Gewerkschaftsführungen und dem Monopolkapital die Spitze abgebrochen worden. Die Kämpfe verblieben auf der Ebene der ökonomischen Forderungen und auch da wurde unzureichend gekämpft. So zum Beispiel bei dem Generalstreik 1948. Sowas gab es damals noch, also selbst unter den Bedingungen, dass schon diese sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer das Sagen hatten bei den Arbeitern. Der aber war auch auf 24 Stunden begrenzt und blieb damit erfolglos. Dementsprechend wurde es immer schwieriger, auf den Interzonenkonferenzen eine Übereinkunft zu erreichen. Auf Grundlage der abflauenden Kämpfe der Arbeiter in Westdeutschland versuchten nun die rechten Gewerkschaftsführer, diese Einrichtung zu liquidieren. Das wollten sie nicht einfach so tun, sondern sie brauchten einen Vorwand. Dieser Vorwand hieß Zulassung der sogenannten unabhängigen Gewerkschaftsopposition, abgekürzt UGO, in Berlin zur 9. Interzonenkonferenz. So, ich muss jetzt diese UGO erklären und auch einiges zur Berlin-Frage sagen, da uns diese Frage leider im Kampf gegen den FDGB über lange Jahre und in unserem Fall über lange Strecken meines Referats begleiten wird. Die alliierten Siegermächte hatten vereinbart, dass Deutschland in 4 Zonen aufgeteilt wird, wobei es als Einheit bestehen bleiben sollte. Damit wurde natürlich eine vorläufige Regierung für ganz Deutschland notwendig. Das war der alliierte Kontrollrat, der seinen Sitz in Berlin erhielt. Berlin war nach Vereinbarung Bestandteil der sowjetischen Besatzungszone. Da aber die 4 Besatzungsmächte als gemeinsame Regierung sich nicht in irgendeinem Berliner Hinterzimmer einrichten konnten, sondern ihre Soldaten und auch sonst eine gewisse Infrastruktur mitbringen mussten, wurde Berlin in 4 Sektoren aufgeteilt, die aber nichts daran änderten, dass ganz Berlin zur sowjetisch besetzten Zone gehörte. Diese Wahrheit wird natürlich von den Vertretern des deutschen Imperialismus vehement abgestritten bis heute. Sie reden zum Beispiel in ihrer Kolonialstilsprache von 5 neuen Bundesländern. Da ist ganz Berlin nicht dabei, sonst müssten sie 6 sagen. Was nicht nur heißt, es gehörte als Ganzes nicht zur sowjetisch besetzten Zone und als Ganzes nicht zur DDR, sondern das heißt auch, es ist kein neues, sondern ein altes Bundesland. Das heißt, ganz Berlin gehörte schon immer zur BRD nach ihrer Lesart. Der FDGB war in der gesamten sowjetisch besetzten Zone gegründet worden, also auch in Gesamt-Berlin. Nun wurde in Berlin die Lage durch die Anwesenheit der Westmächte in 3 Westsektoren und deren Bestreben, dem deutschen Imperialismus wieder auf die Beine zu helfen, sehr verkompliziert. Dies zeigte sich schon bei der Vereinigung von SPD und KPD zur SED, die auch nur in der sowjetisch besetzten Zone vollzogen werden konnte, da sie vom rechten sozialdemokratischen Führern wie Schumacher wüst bekämpft wurde. Nur in Berlin, nirgends sonst in der sowjetisch besetzten Zone, existierte die SPD neben der SED weiter. Beide in allen 4 Sektoren. Also es ist eine ganz perverse Sache, dass eine Vereinigung von SPD und KPD gegeben hat und dann diese Vereinigung, die SED, und die SPD gemeinsam in ganz Berlin weiter existieren. Die sozialdemokratische Beeinflussung der Arbeiter in Berlin war fast ungehindert gegeben, vor allem natürlich in den Westberliner Betrieben. Dies manifestierte sich auch bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung in Berlin im Oktober 1946. Das Ergebnis seht ihr hier, SED 20%, SPD 49%, CDU 22% und LDPD, das war die liberaldemokratische Partei, 9%. Das war also, ja, das wäre, sagen wir mal, für ein Ergebnis für uns, sähe das gut aus, 20% für die SED. Also es war für Berlin nach dieser Vereinigung von SPD und KPD tatsächlich die totale Katastrophe. In dieser Situation witterten die rechten Sozialdemokraten Morgenluft und sammelten sich im FDGB Berlin zu einer innergewerkschaftlichen Opposition, die sie schließlich unabhängige Gewerkschaftsopposition nannten, UGO abgekürzt, und die ein sehr verhängnisvolles Spiel trieb. 1947 sorgten ihre Anhänger zum Beispiel dafür, dass ein von Witzleben Vorstandsmitglied und Direktor des Siemens-Konzerns mit Sitz in West-Berlin und vor dem Kriegsverbrecher verantwortlich für die Misshandlung und Vergasung unzähliger ausländischer Zwangsarbeiter auf seinem Posten bleiben konnte. 1948 betrieben sie die offene Spaltung und hielten eine separate Maikundgebung in West-Berlin ab, zu der 150.000 kamen, während an der zentralen Kundgebung des FDGB, die ihr hier seht, 500.000 Kollegen teilnahmen. Von der UGO und in der DGB-Geschichtsschreibung wird diese Pleite so schön geredet, dass viele Kollegen eigentlich für die UGO waren, aber wegen der Gewerkschaftseinheit zum FDGB gegangen seien. Was ist das für eine Logik? Im gleichen Jahr unterstützte die UGO die separate Einführung der D-Mark in West-Berlin, das heißt die wirtschaftliche Spaltung Berlins, der noch im selben Jahr die politische Spaltung folgte, und erwarb sich damit endgültig die Sympathie und finanzielle Unterstützung der Behörden der Westalliierten. Und das war dann auch das Jahr, in dem die UGO mit ihrer provokatorischen Forderung die letzte Interzonenkonferenz zum Platzen brachte. Also die Forderung war, dass die UGO da auch ein Vertretungsrecht hat, die ja an sich Bestandteil des FDGB war. Und sie wollte, die westlichen Gewerkschaftsführer haben auf der Interzonenkonferenz gefordert, dass die UGO ein Vertretungsrecht dort bekommt, was natürlich der FDGB überhaupt nicht zulassen konnte. 1949 war das Jahr, in dem schließlich ein Drittel der Menschheit vom Imperialismus befreit war. Gleichzeitig war es ein Jahr der Konterrevolution, denn der westdeutsche Separatstaat wurde gegründet und die Aussicht auf ein antifaschistisches Deutschland, eine deutsche demokratische Republik von der Oder bis zum Rhein, rückte in weite Ferne. Begrüßt wurde die Gründung der BRD durch eine fast zeitgleich laufende konterrevolutionäre Aktion in West-Berlin. Die UGO hatte zum Streik bei den Eisenbahnern gerufen. Man muss dazu wissen, dass die Bahn in ganz Berlin der sowjetischen Besatzungsbehörde und später der DDR unterstand. Die Forderung der UGO lautete Bezahlung der Westberliner Eisenbahner in D-Mark. Als dieser Streik nicht zurecht klappte, verlegte sich die UGO auf Sabotage. Unter dem Schutz der Westberliner Polizei wurden Kabel zerschnitten, Stromschienen entfernt, Signalanlagen zerstört, Reisende in Westberlin gewaltsam an der Benutzung der S-Bahn gehindert. Sowas kommt später nochmal. Werdet ihr sehen, dass in diesen Tagen keine Katastrophen passiert sind, lag an dem disziplinierten Einsatz der Eisenbahner. Das heißt, diese Geschichten haben dann doch auch nicht so wahnsinnig gut geklappt. Der Gründung der BRD musste im selben Jahr die Gründung der DDR folgen. Nur noch auf dem Territorium der sowjetisch besetzten Zone, aber immer noch versehen mit der ursprünglichen Zielsetzung, den Staat der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung auch auf Westdeutschland auszudehnen. Und dann gründete sich im Jahr 1949 auch der DGB. Diese Gründung war nicht nur eine Niederlage der Arbeiter. Immerhin hat er in der Satzung das Prinzip der Einheitsgewerkschaft und die zugehörigen Gewerkschaften sind Industriegewerkschaften. Das heißt, in jedem Betrieb gibt es nur eine Gewerkschaft. Dazu mal in Klammern, heute ist dieses Prinzip aufgrund von Veränderungen in der Produktion durchlöchert, sodass sich stellenweise Gewerkschaften gegenseitig die Mitglieder wegnehmen. Damals war das die positive Seite, die von den nach 1945 kämpfenden Arbeitern durchgesetzt worden war. Ursprünglich gab es ja eher die Pläne, die chaotische und zersplitterte Gewerkschaftslandschaft der Weimarer Republik wieder zu beleben, siehe Tarnung. Allerdings war der DGB von Anfang an keine einheitliche Organisation, die zentralisiert und schlagkräftig gegen das Monopolkapital vorgehen kann, wie es beim FDGB der Fall war, sondern nur ein loser Zusammenschluss autonomer Industriegewerkschaften. Ausdruck der Niederlage der deutschen Arbeiterklasse ist die Gründung des DGB deshalb, weil damit die Bestrebungen einer gemeinsamen antifaschistischen Gewerkschaftsorganisation, eines freien deutschen Gewerkschaftsbundes in ganz Deutschland, die als Kampforganisation die Massen der Arbeiter gegen das deutsche Kapital organisiert, in den Staub getreten worden. Man unterwarf sich den Wünschen des Monopolkapitals. 1950 vollendete dann die UGO die Spaltung in Berlin, indem sie sich in DGB Groß-Berlin umbenannte. Also Groß-Berlin, nicht West-Berlin. Erleichtert wurde ihr das dadurch, dass sie schon seit einiger Zeit in West-Berlin als einziger Tarifpartner anerkannt wurde. Vielen Gewerkschaftern, besonders den SED-Mitgliedern, gefiel das natürlich überhaupt nicht. Mitglied in dieser Spalterorganisation zu werden, und es muss wohl in dieser Hinsicht ein wenig Durcheinander gegeben haben. Jedenfalls bemerkte Walter Ulbricht auf einer Tagung des ZK der SED 1952, also zwei Jahre nach dem Anschluss der UGO an den DGB. Es gibt Parteimitglieder in Berlin, die sektiererisch erklären, dass die Arbeit im DGB nutzlos sei. Der DGB ist eine Arbeiterorganisation und es ist selbstverständlich, dass die fortgeschrittenen Arbeiter in seinen Organisationen arbeiten müssen, um zu erreichen, dass diese konsequent die Arbeiterinteressen vertreten. Dem kann man sich bei allem Verständnis für den Ekel vor diesen UGO-Banditen nur anschließen. Wir haben nun diese Situation. Entgegen dem Potsdamer Abkommen zwei deutsche Staaten, einer, der wenigstens auf seinem Teilgebiet für die Umsetzung des Potsdamer Abkommens kämpft, und einer, der das in allen Punkten in den Wind schlägt. Beide streben ein Gesamtdeutschland an. Die BRD unter der Herrschaft der deutschen Monopole, die DDR als Republik der demokratisch-antifaschistischen Umwälzung. Dementsprechend ist die Frontstellung zwischen DGB und FDGB. Sehen wir uns nun an, wie der DGB seine von der deutschen Monopolbourgeoisie gestellten Aufgaben gegen DDR und FDGB meisterte. Wir können über die Jahre 1949 bis 1950 im Wesentlichen bis 1949 bis 1990 im Wesentlichen zwei Vorgehensweisen unterscheiden. Die eine ist der offene und mit allen Mitteln geführte Kampf gegen DDR und FDGB. Das ist die damals ja sehr erfolgreiche UGO-Methode. Die andere entspricht der von Egon Bahr, SPD, 1963 kreierte Politik namens Wandel durch Annäherung. Beide Linien hatten das gleiche Ziel, aber verschiedene Methoden. In dem Schaubild, das ist also diese Skala von 1 bis 10, da steht nur bis 12, aber es geht nur von 1 bis 10, die habe ich mir einfach ausgedacht. 1 ist offen aggressiv und 10 ist Wandel durch Annäherung. Also dass man ein bisschen da die Entwicklung sehen kann, ist etwas eine willkürliche Skala, aber ist also kein Messgerät, mit dem ich durch die Geschichte gewandert bin. So ist. Ja. Ja. Also hier hier ist eine Skala von 1 bis 10, ja? Also man muss bei 1 anfangen. Ich habe das dann nicht mehr geändert, und hört bei 10 auf. 1 ist diese offen aggressive UGO-Politik. Ja. Ja? Also bis hin zu Sabotage, Betrug und weiß ich was. 10 ist Wandel durch Annäherung, wird also durchgeführt ab 1972 ganz konsequent. Und hier laufen die Auseinandersetzungen und Kämpfe. Das ist kein Zickzack, sondern es ist immer, das kennzeichnet Kämpfe. Es geht immer ein bisschen aufwärts wie so eine Treppe. Hier geht es besonders schnell aufwärts, da irgendwie bis 1963, da ging es natürlich ganz schnell aufwärts. Und so, und dann irgendwann, hier geht es auch relativ schnell aufwärts, Das ist der 69 bis 72. Dann bleibt es gleich und dann kommt die Einverleibung der DDR und dann plumpst das einfach runter auf die 50er Jahre wieder, auf diese aggressive Politik. Ja, also mir hat es irgendwie selber geholfen, das zu verstehen, was da vor sich gegangen ist, weil dieses eigentlich langsam Ansteigende durch diese Kämpfe und dann dieser wirklich von Übernachtabfall nach der Einverleibung der DDR auf. Oder das war schon vorher, also es war 1990 schon vor, die DDR zur BRD gehört hat, kam dieser Absturz in die 50er Jahre.
Aber gibt es nicht irgendwo eine Phase, wo es sozusagen auch in den 60ern mal in die andere Richtung vorübergehend geht?
Das habe ich ja dadurch versucht zu kennzeichnen. Es geht ja nicht sofort aufwärts bis zur, also die vollendete, natürlich gab es immer wieder Rückschläge, ne? Das ist klar. Also, das
habe ich. Das ist der Trend sozusagen.
Das ist der Trend. Also dieses, dass es immer nur so stufenweise geht, zeigt, dass es Kämpfe gab und Auseinandersetzungen und Rückschläge, ne? Und ich habe bei 63 dann mal besonders schnell ansteigen lassen und bei zwischen 69 und 72 auch. Das sind also markante Stellen. Ansonsten gab es dann immer wieder, also das ist ziemlich doll, was da immer fast täglich haben die sich irgendwie in Haaren gehabt. Und das heißt eben, je weiter es nach oben geht, desto mehr gewann diese Linie Wandel durch Annäherung auch irgendwie Anhänger. Das ist auch zum Beispiel so, dass dann von unten irgendwie, aber dazu werde ich nachher nur kommen, von unten auch irgendwie das Bedürfnis kam, mal mit diesem Antikommunismus aufzuhören. Also das waren zum Teil auch positive Bestrebungen dabei, die nicht unbedingt jetzt gegen die DDR gerichtet waren und so. Also, aber das werde ich nachher noch weiter behandeln. Also ich wollte bloß mal zeigen, dass eben, ich finde es eben irgendwie frappierend, dass es zuerst wirklich jahrelange Kämpfe um eine Linie gibt und dann kommt eben 1990 und die sausen einfach zurück in diese alte Masche da. So, also das ist eben ab 1969 ist die SPD mit der FDP an der Regierung und dann kann der DGB im Fahrwasser der neuen Ostpolitik sein Glück versuchen, den FDGB zu Tode zu umarmen. Er traut sich das allerdings erst so richtig ab 1972. Warum das so ist, komme ich später auch noch dazu, warum er sich da erst getraut hat. 1990 werden dann die Bemühungen durch einen überraschenden Erfolg gekrönt. Der DGB stürzt ab, habe ich schon gesagt. Bei diesem Absturz ist aber der DGB auch nicht der einzige. Das wurde also plötzlich von allen ganz nicht doofen Menschen belächelter Ausdruck wie Zone zum Beispiel wieder salonfähig. Und der alte, plumpe, offene Antikommunismus verdrängte die bisher elegantere Unterminierungspolitik und das auf allen Ebenen der Gesellschaft. Also passierte eigentlich auch über Nacht. Nun zu einzelnen herausragenden Ereignissen in diesem Verlauf, die beispielhaft zeigen, wie dieser unrühmliche Kampf des DGB ausgesehen hat. Im Jahr 1952 hatte die DDR, die mehr und mehr ökonomisch und politisch bedrängt wurde, ihre Entwicklung verschnellern und von der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung zum sozialistischen Aufbau übergehen müssen, auch wenn das vielleicht nicht von allen Arbeitern verstanden wurde. Das lief nicht ohne Blessuren ab. Am 16. und 17. Juni 1953 kam es zu Streiks gegen eine Normerhöhung. Organisatorisches und politisches Rückgrat dieser Streiks waren die Ostbüros der SPD und des DGB. Das Ostbüro des DGB war natürlich von der UGO eingerichtet worden.
Wo?
Bitte?
Wo?
Wo?
Das in Ost-Berlin.
In West-Berlin waren diese Ostbüros. Also ich weiß, dass das vom DGB in West-Berlin war. Ich weiß, dass in West-Berlin war. Das wäre wirklich illegal in Ostberlin gewesen. Die SPD hat wirklich im Ostberlin gesessen. Dass diese Streiks vom RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor, unterstützt wurden, da sie von allen Rechten und Arbeiterfeinden begrüßt wurden, dass bereits Tage vorher an den Börsen ein schwunghafter Handel mit Ostwerten, mit Aktien ehemaliger Konzernbetriebe in der DDR lief, dass also die Vorbereitung der Einverleibung der DDR in die BRD auf Hochtouren lief und dass die Streiks in der DDR den ganzen faschistischen Dreck und Mob aus Ost und West auf die Straßen lockte, all das verdeckt erstmal den Blick darauf, dass es bei diesen Streiks um eine der ernstesten Streitfragen innerhalb der Arbeiterbewegung ging. In Westdeutschland hatte sich mehr und mehr das von der Gewerkschaftsführung praktizierte Nur-Gewerkschaftertum wieder durchgesetzt, das seinen Frieden mit dem Kapital macht, das sich nicht darum kümmert, wem die Betriebe gehören, noch um die Frage des Friedens und des Antifaschismus, das Streiks allenfalls als Kampfmittel für einen gerechten Lohn, sogenannten gerechten Lohn, den gibt es ja eigentlich gar nicht, sieht. In der DDR war dieses Lohnarbeiterbewusstsein trotz aller Bemühungen von Partei und Gewerkschaft natürlich auch noch vorhanden. Schließlich waren die Arbeiter in Deutschland ja vor kurzem durch die Anti-Hitler-Koalition befreit worden. Seitdem konnten sie überhaupt erst wieder freie Lohnarbeiter statt Sklaven sein. Und dann kam nur 7 Jahre später der Sprung, als Arbeiter zur herrschenden Klasse zu gehören. Das war für manchen Arbeiter dann doch zu viel, der einfach in Frieden arbeiten, aber sich nicht um Produktion und Gesellschaft kümmern wollte. Auf dieser Grundlage konnten die Ostbüros der SPD und des DGB arbeiten und auf dieser Grundlage riefen westliche Gewerkschaftsführer von West-Berlin aus zu Streiks in der DDR auf. Dieselbe Liga, die im Januar 1933 es abgelehnt hatte, zum Generalstreik gegen die Machtübertragung an die Hitlerfaschisten aufzurufen, tat sich nun dicke, den Kampf gegen die Normerhöhung zu organisieren, die übrigens längst zurückgenommen war, aber das nur nebenbei. Und die Arbeiter in Westdeutschland wurden in ihrer Mehrheit auf Grundlage dieses Nur-Gewerkschaftertums systematisch zu Gegnern des Aufbaus des Sozialismus in der DDR gemacht. Gerade auf der Grundlage der Ereignisse des 17. Juni 1953, es wurde zum Beispiel ständig von FDGB, um zu begründen, dass man keinen Kontakt mit ihm wollte, vom FDGB gefordert, dass er in der DDR für das Streikrecht sich einsetzt, was ich also gerade in der sich in heute entwickelnden Situation sehr komisch finde. Die Ausschreitungen, die es auf Grundlage dieser Streiks von Faschisten, Brandstiftern und sonstigen Banditen gab, die unüberschaubare Situation, die entstand und die Unberechenbarkeit der westdeutschen Regierung und sonstiger reaktionärer Kräfte führte dazu, dass die sowjetische Arbeiterklasse mit Panzern aufmarschieren musste, um den Frieden zu sichern. Über diesen Teil des 17. Juni 1953 wird von manchen Leuten nicht so gern gesprochen. So war es zum Beispiel der britischen Besatzungsmacht nicht so geheuer, was sich da aus den sozialdemokratisch organisierten Streiks entwickelte. Es gibt zum Beispiel einen als geheim gekennzeichneten Brief eines Mitarbeiters der britischen Militärregierung in Berlin, aus dem die Sorge spricht, dass an den Vorwürfen aus der DDR und der Sowjetunion das westliche Provokation, die Tumulte, wie es in dem Brief heißt, hervorgerufen hätten, etwas dran sein könnte. Beunruhigt zeigte sich dieser Mitarbeiter, inwieweit das DGB Ostbüro und die SPD hier auch Ursache gewesen sein könnten, und etwas ungläubig zitiert er den Leiter des DGB Ostbüros, der so wörtlich behauptet, er habe den Arbeitern den Generalstreik ausgeredet. Auch der DGB drückt sich in seiner Geschichtsschreibung recht vorsichtig aus. Da heißt es, es hätte eine konsequente gewerkschaftliche Interessenvertretung den Konflikt vielleicht zu kanalisieren vermocht. Unter den herrschenden Bedingungen musste er sich politisch aufladen und eskalieren. Zitat Ende. Das ist natürlich eine ungeheuerliche Frechheit. Der DGB hat sich gerade als konsequente gewerkschaftliche Interessenvertretung aufgespielt und die Eskalation in Kauf genommen. In Kauf genommen, dass faschistische Banden Mord und Totschlag in der DDR verübt haben und verurteilte Nazis aus den Gefängnissen befreit haben. Aber das ist das alte Spiel der Sozialdemokratie. Zuerst den Faschisten den roten Teppich ausrollen und dann sagen, das haben wir nicht gewollt. Das wurde ja schon im ganz großen Stil 1933 praktiziert. Die negative reaktionäre Entwicklung in Westdeutschland wurde durch den 17. Juni im Jahr 1953 nur gefördert. Die CDU-CSU errang bei den Bundestagswahlen große Stimmengewinne, was der DGB sicherlich auch nicht gewollt und geahnt hat, dass es so kommen könnte. und die KPD rutschte unter die neu geschaffene 5%-Hürde und kam nicht mehr in den Bundestag. Die Gewerkschaftsführung nutzte schon seit 1951 den zunehmenden Einflussverlust der KPD, um durch Reverse, das heißt sie verlangte Loyalitätserklärungen, Kommunisten aus der Gewerkschaft zu schmeißen oder ihrer Funktion zu entheben. Trotz dieser ungünstigen Lage und trotz der offensichtlich korrumpierenden Wirkung des sogenannten Wirtschaftswunders auf einen großen Teil der westdeutschen Arbeiter konnte die KPD noch einen wichtigen Erfolg verbuchen. Sie erreichte spektakuläre Ergebnisse bei der Betriebsratswahl 1955. In der Dortmunder Westfalenhütte gewann sie sogar die Mehrheit. Und das, obwohl der recht populäre, damals noch zweite IGM-Vorsitzende Otto Brenner persönlich dorthin bemüht hatte, um ein solches Ergebnis zu verhindern. Auch in der IG Bausteine Erden gewannen die Kommunisten an Einfluss. Infolgedessen entschloss sich der Hauptvorstand der IG Bausteine Erden Anfang 1956, den Bezirksvorstand Nordrhein und die Verwaltungsstellen Düsseldorf, Wolfrath, Hamborn, Duisburg, Mülheim, Mönchengladbach, Wuppertal, Essen und Moers wegen kommunistischer Unterwanderung aufzulösen. Schon seit 1951.
Wenn du sagst, wir haben die Mehrheit bekommen, also die sozusagen als KPD dann angetreten?
Nee, es war klar, dass es Mitglieder der KPD waren. Soweit ich mich jetzt erinnere, war das eine Einheitsliste und die KPD-Mitglieder hatten dann die Mehrheit. Und es war auch bekannt, dass es KPD-Mitglieder waren.
Okay, aber es war keine separate Liste.
Nein. Schon seit 1951 lief der von der Adenauer-Regierung initiierte Prozess für ein KPD-Verbot. Aufgrund der offensichtlich eher wieder ansteigenden Verankerung der Kommunisten in wichtigen Industriebetrieben beeilten sich Justiz und Regierung, das zu einem Ende zu bringen. Und am 17. August 1956 wurde das Verbot der KPD ausgesprochen. Der DGB-Bundesvorstand unterstützte das ausdrücklich. In seiner Begründung heißt es, in ihrem Herrschaftsbereich in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands duldet die KPD weder freiheitliche noch demokratische Organisationen, noch gestattet sie Betätigung im freiheitlich-demokratischen Sinne. Damit hat sie das moralische Recht verwirkt, sich auf demokratische Grundsätze zu berufen. Kampf gegen die KPD war Kampf gegen die DDR. Dieser Zusammenhang stimmt durchaus. Der Klassenkampf in beiden Ländern war nie unabhängig voneinander. Die Zustimmung zum KPD-Verbot durch den DGB entsprach nicht nur seiner Gegnerschaft zur DDR, sondern auch seiner halbherzigen Haltung zur Remilitarisierung. Der Kampf dagegen wurde beendet mit dem Hinweis auf den Bundestag und das Bundesverfassungsgericht. Ab Ende der 50er Jahre bekam der UGO-Nachfolger DGB West-Berlin oder Groß-Berlin, wie er sich nannte, der nach wie vor wesentlich reaktionärer war als die DGB-Führung in Westdeutschland, noch reaktionärer, er wieder eine Beschäftigung. Bis Mitte der 50er Jahre hatte er immer riesige Kundgebungen an der Reichstagsruine abgehalten, als Drohung gegen die DDR und als antikommunistische Manifestationen. Gewerkschaftliche Forderungen waren dort so gut wie gar nicht zu hören. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen und ich weiß noch, dass mein Großvater, ein konservativer und Bismarck-Bewunderer, über diese DGB-Veranstaltungen sagte, eigentlich finde ich diese 1. Mai-Kundgebungen sehr gut. Ich verstehe nur nicht, warum da die Gewerkschaften immer mitreden müssen. Ab 1959 wurde diese schöne Tradition wieder aufgenommen, denn die sogenannte Berlin-Krise war in vollem Gange. Krisen dieser Art waren ganz nach dem Geschmack der UGO-Häuptlinge. Bei der Gelegenheit wurden gleich 60 Kollegen aus der IG Metall ausgeschlossen, weil sie für die SED bei den Wahlen zum Westberliner Abgeordnetenhaus kandidiert hatten. Vorwand für die seit 1958 geschürte Kriegshysterie, sowohl vom deutschen Imperialismus als auch von den Westmächten geschürt, war der Vorschlag Chruschtschows, aus West-Berlin eine entmilitarisierte freie Stadt zu machen. Die Westmächte waren natürlich entsetzt. Für den deutschen Imperialismus wäre das meines Erachtens sogar ganz günstig gewesen, weil er sich in West-Berlin als Pfahl im Fleisch der DDR dann hätte frei bewegen können, ohne die argwöhnischen Augen der Westalliierten und ohne deren Einschränkungen und Verbote, wie zum Beispiel das NPD-Verbot, das er in West-Berlin bis Oktober 1990 gegolten hat. Von dieser Seite und damit auch von Seiten des DGB war die Empörung eher geheuchelt. Nebenbei gesagt, die Regierung der DDR war von der Geschichte offensichtlich auch nicht begeistert. In einem Brief an die Regierung der UdSSR betonte sie, dass West-Berlin eigentlich zur DDR gehört, dass man aber im Sinne der Entspannung mit dem sowjetischen Vorschlag einverstanden sei. Wobei man sagen muss, dass ja nun gar keine Entspannung erfolgte, sondern diese sogenannte Berlin-Krise. Im DGB Westdeutschland, in Westdeutschland verschärfte sich unterdessen die Auseinandersetzungen um das Kontaktverbot zum FDGB oder sonstigen Organisationen in der DDR. Bis zur Aufnahme offizieller Kontakte zwischen DGB und FDGB im Jahr 1972 gab es immer wieder Ausreißer, gab es heftige Kämpfe, eigenmächtige Kontaktaufnahmen, Ausschlussdrohungen. Besonders interessiert an einer Änderung der Politik des DGB waren offenbar die IG Druck und Papier, teilweise auch die IG Bergbau und Energie, die ÖTV und die Gewerkschaftsjugend. Diese Widersprüche waren nicht nur die zwischen sozialdemokratischen, dem Imperialismus dienenden Taktiken. Die Kampagne Kampf dem Atomtod, die sich gegen die Bundesregierung, gegen Kriegsminister Strauß, gegen die Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen wandte, führte auch dazu, dass der gewerkschaftliche Widerstand gegen die CDU-CSU-FDP-Bundesregierung stärker wurde. Während der DGB-Streiks gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr ablehnte, es hatte tatsächlich einzelne Streiks dagegen stattgefunden und der Bewegung die Spitze abbrach, hatte sich in diesem Kampf bei vielen Gewerkschaftern auch ein stärkerer Wunsch nach Verständigung mit dem FDGB und Frieden mit der DDR und der Sowjetunion herausgebildet. Angesichts der sogenannten Berlin-Krise witterte der deutsche Imperialismus Morgenluft und organisierte eine Kampagne zur wirtschaftlichen Zerstörung der DDR. Er warb Arbeiter aus der DDR an, die höhere Löhne als üblich bekamen. Die Kapitalisten konnten das leicht finanzieren durch die imperialistischen Extraprofite, um diese höheren Löhne zu zahlen. Insbesondere kümmerte man sich um Facharbeiter und technische Intelligenz. Man versuchte fast die DDR auszuräumen und machte auch die größten Geschäfte mit dem Schwindelkurs 1:8. Man bekommt eine D-Mark für einen 8 Mark der DDR. In Massen kamen diese Deutschen reingeströmt, die sehr liebevoll behandelt wurden. Im Gegensatz übrigens zu Flüchtlingen, die später kamen, aber eben nicht deutsch waren. Man redete von einer Abstimmung mit den Füßen.
Ich habe noch eine Frage zu den Extraprofiten. Wir hatten das ja gestern oder vor einiger Zeit. Die Extraprofite, die der deutsche Imperialismus realisieren konnte, der hatte doch keine Kolonien. Also für mich ist der Extraprofit immer...
Das war der Einfluss, also das ist der Sozi-, naja, das wird manchmal Neokolonialismus genannt, also der Einfluss in, ja, in verschiedenen Ländern, die früher sozusagen.
Vom deutschen Imperialismus aus schon so stark, der Einfluss?
Also es gab verschiedene andere Finanzquellen auch noch. Es gab schon diesen Einfluss, das war ja nun schon 1958, da hat er schon einiges aufgebaut wieder. Und es gab auch mal eine, so ein Notopfer Berlin, das hat, davon haben sie auch genommen, das war aber zu der Zeit schon abgeschafft, aber hat sich ja so viel eingebracht, dass sie da auch noch einiges hatten. Und ansonsten, also ich meine, sie haben auf jeden Fall, je mehr sie Leute gekriegt haben und gute Fachkräfte und hervorragende Fachkräfte, desto mehr haben sie ja auch wieder Profite, extra Profite. Das waren natürlich auch extra Profite, ne, die sie da. Also sie haben ja praktisch die Ausbildung dieser Leute, das waren sehr viele, überhaupt nicht zahlen müssen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schnell hier formuliert mit den Extraprofiten, das stimmt, das
Ich hätte nur eine Frage, gibt es irgendwelche Zahlen über die Größenordnung, wie viele Menschen da tatsächlich dann aus der DDR?
Die gibt's, die habe ich jetzt aber leider nicht da. Die gibt's auf jeden Fall. Also es gibt auch wirklich, es gibt ein ganzes Buch, das habe ich leider noch nicht gelesen, über die Flucht, also diese Republikflucht in der DDR, wo das alles untersucht wird. Also da gibt's auf jeden Fall Zahlen.
Ich habe 2 Millionen gelesen. Mhm.
Aha. Du musst leiten.
Hansi?
Soweit ich das von Albert Norden in Erinnerung habe, gilt Bundesrepublik Deutschland seit 1953 wieder als voller imperialistischer Staat. Kann man das mit einer Zahl auch vielleicht auf dem Kopf veranschaulichen? Und zwar zum Beispiel in der Türkei alleine der deutsche Imperialismus die USA schon vom Platz 1 verdrängt. Also es ging dann relativ schnell aufwärts. Von daher kann man sicherlich auch extra Profit im klassischen Sinne reden. Also nur ein Beispiel in der Türkei.
Lars?
Das sind aber jetzt kaum mehr.
Extra Profiten, vielleicht müssen wir das nochmal irgendwie
hinterher.
Es gibt verschiedene Formen von Extra Profiten. Ein Extra Profit war beispielsweise auch, dass der deutsche Imperialismus dann mit relativ modernen Maschinen, die dann neu gestartet ist und damit sozusagen einen vorübergehenden technischen Vorsprung hatte. Auch das wäre eine Form von Extraprofit und eben diese Ausbildung nicht zu bezahlen, wie Erika gesagt hat. Weil es geht ja nicht nur darum, wie viel das waren, also die 2 Millionen, sondern dass wir vor allen Dingen auch gezielt gut ausgebildete Fachkräfte, medizinische Kräfte und so weiter abgeworben hat.
Okay, 2 Millionen. So, jetzt hatten wir von Ringo noch eine Meldung und dann würde ich sagen.
Millionen insgesamt.
Würde ich
aber
sagen, Erika ist
noch weiter. Mal, wie gesagt, gut ausgebildet.
Ringo?
Ja, das wird aber nicht vergessen, also dass natürlich die BRD im Verhältnis zu der DDR Lohn zahlen konnte, die dürfen nicht vergessen, Marshallplan, das Pumpen von Kapital, massiven Kapital in die BRD rein für den Westmächten und natürlich auch, dass die BRD, dass die alle auf ihre Reparationszahlung verzichtet haben. Ja? Die brauchten nichts zahlen an Krieg, die haben kein Kriegsgeschehen bezahlt. Also haben wir nicht vergessen. Ja. Die ganze Industrie stand, die haben ja angefangen in der kompletten Kunststoffindustrie. Hinter der gab es die gar nicht. Also das sind ja auch entscheidend einfach verloren.
Ja.
Darum auf jeden Fall mehr Lohn zahlen konnten als die BRD, das war ja logisch.
Also ich sage ja, das ist hier sehr kurz formuliert. Das muss, okay. Im Sommer 1961 wurde dann die Tätigkeit des deutschen Imperialismus immer hektischer, auch angesichts dessen, dass die USA nichts davon wissen wollte, dass West-Berlin oder ganz Berlin zur BRD gehören soll. Das war dann die Gegenforderung. Es wurden Landsmannschaftstreffen und so weiter in West-Berlin organisiert, um die Stimmung anzuheizen. Und dann wird schließlich Strauß tätig, der im Juli 1961 in die USA reist und McNamara, dem Kriegsminister der USA, seine Forderungen vorträgt. Er verlangt zum Beispiel, dass die Berliner Krise, wie er es nennt, der gesamte Westen einbezogen wird und erklärte, dass Westdeutschland seinerseits entschlossen sei, diese Krise bis zur letzten Konsequenz zuzuspitzen. Außerdem hat er auf einer Pressekonferenz in den USA Strauß darauf hingewiesen, dass der Westen auf eine Art Bürgerkrieg vorbereitet sein müsse. Gleichzeitig gab es Aufmärsche an der Reichstagsruine. Es gibt auch wieder die üblichen Brandstiftungen in der DDR. Und der Industriekurier hat, nachdem dieser ganze Zauber vorbei war, sehr offenherzig erläutert, wie sich das Monopolkapital die ganze Geschichte vorgestellt hat. Die Eroberung der DDR sollte, jetzt wörtlich, mit Girlanden und wehenden Fahnen und siegreichem Einzug der Bundeswehr durchs Brandenburger Tor unter klingendem Spiel gefeiert werden. Die DDR war gezwungen, die Grenze in Berlin zu sichern. Die UGO-DGB-Führung in West-Berlin wurde sofort tätig, und zwar gemeinsam mit der Springer-Presse, mit der sie sowieso stets innig verbunden war. Sie gab ein Plakat heraus mit der Aufschrift »Zahlt nicht den Stacheldraht, fahrt nicht mit der S-Bahn«. Zum Zweck dieses Boykotts wurden gewerkschaftliche Posten aufgestellt, die ausgesprochen rabiat waren, die notfalls auch alte Leute zusammengeschlagen haben oder bedroht haben, wenn diese mit der S-Bahn fahren wollten. Das ist zum Beispiel meiner gehbehinderten Großtante passiert. Aus allen Städten Westdeutschlands wurden Busse rangefahren, die gleiche Strecke wie die S-Bahn fuhren. Dabei war es überhaupt nicht so, dass man mit der S-Bahn den Stacheldraht zahlte, sondern vielmehr zahlten die Werktätigen der DDR dafür, dass die Westberliner billig mit der S-Bahn fahren konnten, billiger als mit den Westberliner Verkehrsbetrieben. Was allerdings nicht geklappt hat, waren zu diesem Zeitpunkt die Träume des deutschen Imperialismus, die DDR zurückzuerobern, was nicht allein an der Sicherung der Staatsgrenze lag, sondern auch daran, dass die Westmächte ganz zufrieden mit dem neu geschaffenen Zustand waren. Dem deutschen Imperialismus war eine Schranke gesetzt. Für SPD und Gewerkschaftsführung hieß das, neue Wege gehen, dem Kapital neue Möglichkeiten bieten, doch noch DDR, SED und FDGB zu zerstören. Wandel durch Annäherung hieß die Zauberformel, die Egon Bahr, SPD, 1963 in einer Rede in Übereinstimmung mit Willy Brandt verkündete. Im DGB kam das nicht sofort an, aber die Auseinandersetzung um die Frage, ob man Kontakt zum FDGB haben darf, verstärkte sich und eigene Aktivitäten von Teilen des DGB in Richtung FDGB wurden mehr. Aber es gilt dasselbe, was ich vorhin gesagt habe. Zum Teil waren das auch durchaus fortschrittliche Kollegen, die in dieser Richtung Druck ausübten. Beim DGB West-Berlin wandelte sich wieder mal gar nichts. Er entfaltete auch wieder gemeinsam mit der Springer-Presse Aktivitäten gegen die demokratische Studentenbewegung. Im Februar 1968 rief der West-Berliner Senat, der West-Berliner DGB und die Springerpresse gemeinsam zu einer Kundgebung gegen die Studenten, gegen den SDS auf. Die Kundgebung war während der Arbeitszeit und aus allen Betrieben des öffentlichen Dienstes und vielen anderen Betrieben wurden Arbeiter und Angestellte mit Bussen zu der Kundgebung gefahren. Wie aufgeheizt die Stimmung war, zeigt dieser Vorfall. Ein Teilnehmer der Kundgebung, der Rudi Dutschke ähnlich sah, wurde von der Menge fast gelyncht und musste unter Polizeischutz gestellt werden. Wie auch immer, der DGB in Westdeutschland entwickelte sich im Verlauf der heftigen Auseinandersetzung immer mehr hin zu dem Konzept Wandel durch Annäherung. Ich möchte euch das anhand der Behandlung außenpolitischer Fragen durch die Gewerkschaftsführung zeigen an drei Landkarten. Die erste ist eine schriftliche Landkarte und stammt vom IG Metall-Vorsitzenden Otto Brenner. Ja, ihr könnt es selber lesen. Könnt ihr das lesen? Ich lese es vor. Es kann uns nicht gleichgültig sein, dass große Teile Deutschlands jenseits der Oder-Neiße-Linie gewaltsam abgetrennt und Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Die SPD hatte dasselbe Konzept. Ich habe das dann erst zu spät gesehen, sonst hätte ich es hier auch nochmal euch gezeigt. Es gibt also auch diese üblichen Landkarten Deutschland dreigeteilt von der SPD, wo sie sich da also, wo sie Gebiete jenseits Oder-Neiße also verlangt. Das ist 1956. 10 Jahre später hat der Wandel durch Annäherung die Landkarte zwar noch mit den Ambitionen des deutschen Imperialismus bezüglich der DDR bestückt, aber jenseits der Oder-Neiße-Linie hält man sich jetzt bedeckt, was übrigens keineswegs die Aussage beinhaltet, dass man die Westgrenze Polens anerkennt und verteidigt. Das ist also 1966. Dann kommen wir zu einer Landkarte aus dem Jahr 1989. Vor der Grenzöffnung ist es, das im Mai, Grenzöffnung war ja im November 1989. Nein, die ist nicht dabei. Das ist ja der Witz, die ist nicht. Die ist nicht dabei. Also das ist der Unterschied zu 1966. Ist einmal, dass die DDR nicht dabei ist. Und dann, also die ist vorsichtshalber verschwunden, weil es nämlich erstmal um Westeuropa ging, um dann die DDR besser in die Zange nehmen zu können. Das hat ja dann auch geklappt. Nur hat die Gewerkschaftsführung nicht geahnt, wie bald.
Österreich scheint auch nicht dabei zu sein.
Oh nein, das haben die nie gehabt. Die DGB-Führung hat immer die offizielle Regierungspolitik sozusagen vertreten. Und da war, also auch in der offiziellen Regierungspolitik war die DDR nie dabei, aber jenseits oder Neiße Grenze war immer dabei. Und also ich bin ja in West-Berlin zur Schule gegangen, da galt dasselbe. Und wenn ich vertreten hätte, offen bei den Prüfungen zum Beispiel, dass die dass ich der Meinung bin, dass, dass die Westgrenze Polens ist, die Oder-Neiße-Linie, dann hätte ich kein Abitur gekriegt. Sowas wurde uns auch durchaus angedroht.
Aber das Dienst ist sozusagen ein bundesweites Plakat gewesen, oder war das speziell West-Berlin?
Nein, das sind alles bundesweite Erste-Mai-Plakate. Also aus dem Archiv des DGB, könnt ihr im Internet nachgucken, da sind die ganzen Erste-Mai-Plakate, die es je gegeben hat vom DGB. Das war alles bundesweit. Und entspricht jeweils also der, also man sieht es ja an Erstmal-Plakaten ganz gut, der gerade offiziellen Politik des DGB. So, bei den Auseinandersetzungen um die Frage der Kontakte zum FDGB und sonstigen Institutionen erlitt die Politik des Wandels durch Annäherung 1968 beim DGB einen herben Rückschlag. In der CSSR hatte eine Politik des dritten Weges der sozialistischen Marktwirtschaft die Oberhand gewonnen. Das war genau das, was zum Beispiel gegenüber der DDR mit der Politik des Wandels durch Annäherung ebenfalls erstrebt wurde. Die DGB-Gewerkschaftsführer waren begeistert. Nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in die CSSR beschloss der DGB ein vorläufiges Kontaktverbot in Länder des Warschauer Vertrags. Also, dass er über so ein Verbot aussprechen musste, zeigt, wie sehr das schon durchlöchert worden war. Gegen eine Stimme wurde das beschlossen, nämlich des ÖTV-Vorsitzenden Heinz Klunker. Die ÖTV war zu dieser Zeit am eifrigsten dabei gewesen, Kontakte zu FDGB-Gewerkschaften zu knüpfen. 1969 begann die Amtszeit des ersten sozialdemokratischen Kanzlers in der BRD, Willy Brandt, der unter dem Schlagwort mehr Demokratie wagen, die Politik der Wandlung durch Annäherung, die neue Ostpolitik für die deutschen Monopole regierungsamtlich durchsetzte. Das mit dem Demokratiewagen war wohl eher an die Adresse der DDR gerichtet. In der BRD jedenfalls kam es unter dieser Regierung zu den Berufsverboten im öffentlichen Dienst. Aber erst ab 1972, nach Vereinbarung des Grundlagenvertrags zwischen BRD und DDR, nahm der DGB offizielle Kontakte zum FDGB auf. Warum das? Alles, was ich dazu an Begründungen gefunden habe, läuft auf peinlichsten Legalismus bei den westdeutschen Gewerkschaftsführern hinaus. Angeblich brauchte man dazu eine sozialdemokratische Regierung und den Grundlagenvertrag. Das kann ich nicht anders deuten, als dass die DGB-Führung fürchtete, bei einer vorzeitigen Kontaktaufnahme Opfer des von ihnen selbst unterstützten KPD-Verbots zu werden. Eine solche Angst wäre nicht einmal abwegig gewesen. Bis 1967 waren Kommunisten oder des Kommunismus Verdächtigte in der BRD ins Gefängnis geworfen worden, zum Teil wegen wesentlich geringfügigerer Tatbestände als der Kontaktaufnahme mit dem FDGB. Die Frage ist ja nun, was haben diese Kontakte genützt? Wurde nun die 1948 abgebrochene Arbeit der Interzonenkonferenzen wieder aufgenommen? Die Antwort ist ganz entschieden nein. Da wären erstmal die objektiven, die gesellschaftlichen Voraussetzungen. 1946 begannen die Interzonenkonferenzen, 1948 wurden sie abgebrochen. Es gab noch keine zwei deutschen Staaten. In ganz Deutschland kämpften Arbeiter und Antifaschisten für die antifaschistisch-demokratische Umwälzung. Der einzige Unterschied war, dass der Kampf in der SBZ wesentlich leichter war als in den Westzonen. Dennoch waren die Unterschiede zwischen Ost und West noch lange nicht so groß wie in den späteren Jahren. Die Kampfaufgaben der Gewerkschaften waren noch nicht so unterschiedlich. In den 70er und 80er Jahren haben wir eine ganz andere Situation. Es handelt sich um Gewerkschaften, die in zwei Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung und damit völlig verschiedenen Kampfaufgaben. Aus meiner Sicht hatten sie nur noch eine gemeinsame Aufgabe, jeweils ihren Beitrag zur Schwächung des deutschen Imperialismus zu leisten. Wie sahen nun die Unterschiede zwischen Interzonenkonferenz und den Wandel durch Annäherung Kontakten konkret aus? Bei den ersten Interzonenkonferenzen 1946 stand als Punkt 1 auf der Tagesordnung dick und unübersehbar Entnazifizierung der Wirtschaft. Wenn man weiß, was das deutsche Monopolkapital die Jahre vorher angestellt hatte, weiß man auch, welche Brisanz diese Zielsetzung hatte. Ab der dritten Interzonenkonferenz im Februar 1947 war diese Forderung bereits von der Tagesordnung gestrichen. Die Tagesordnungen betreffen ab dann im Wesentlichen das, was unsere Gewerkschaftsführer Tagesgeschäft nennen würden. Kommunisten nennen sowas Sozialdemokratisches nur Gewerkschaftertum. Wir sehen also, dass die ersten beiden Interzonenkonferenzen noch sehr stark von den Kämpfen der Arbeiter in Ost und West beeinflusst waren und dass schon 1947, schon vor dem Höhepunkt der Kämpfe in Westdeutschland, sich die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer aus den Westzonen auf den Interzonenkonferenzen in einem wesentlichen Punkt durchgesetzt hatten. Es war natürlich richtig vom FDGB dennoch bis zuletzt, um diese Interzonenkonferenzen zu kämpfen. Die Richtigkeit bestätigt der Gegner. Die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer sahen diese Konferenzen doch als so gefährlich an, dass sie mithilfe der UGO-Provokation sie platzen ließen. Die Kontakte ab 1972 haben schon von der Themensetzung her überhaupt keine Übereinstimmung mit den Interzonenkonferenzen. Und natürlich stand dort auch niemals die von mir vorhin genannte Kampfaufgabe gegen den deutschen Imperialismus auf der Tagesordnung. Um was ging es? März 1972, Gewerkschaftsarbeit in den jeweiligen Verantwortungsbereichen und Ratifizierung des Grundlagenvertrags. Oktober 1972, Probleme der Gewerkschaftspolitik und der gewerkschaftlichen Interessenvertretung unter den unterschiedlichen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das ist, wie ich meine, ein interessantes Thema. Daraus lässt sich was machen. Aber dieses Thema taucht dann in den folgenden Begegnungen nicht mehr auf. Es kommt dann zu zahlreichen Begegnungen, gegenseitigen Besuchen, kultureller Zusammenarbeit etc. Im Mai 1985 kommt es zu einer neuen inhaltlichen Ausrichtung der Kontakte. Im Mittelpunkt steht die Forderung, das Wettrüsten zu beenden. 1986-87 wird gemeinsam eine vergleichende Untersuchung zur Berufsausbildung in beiden Staaten gemacht, wobei auf dem 11. Kongress des FDGB im April 1987 durch den Vorsitzenden Harry Tisch bekräftigt wird, dass die dringlichste Aufgabe der Gewerkschaften darin bestehe, weltweit das Wettrüsten zu beenden. Natürlich war mit dieser Forderung niemals die BRD, die Bundesregierung oder die Bundeswehr gemeint. Gemeint war genau das, was auch das Motiv in den großen Friedensdemonstrationen der 80er Jahre war. Das waren Forderungen an die USA und die Sowjetunion. Der Hauptfeind im eigenen Land und auch damit auch der Hauptfeind der DDR blieb verschont. Ein spektakuläres Ergebnis des Kurses Wandel durch Annäherung außerhalb der staatlichen Beziehungen war das gemeinsame Papier von SPD und SED, der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit, das 1987 herausgegeben wurde. Ich lese nur die ersten zwei Sätze dieses langen Papiers vor, die eigentlich schon eine Einschätzung ermöglichen. Sie lauten: Unsere weltgeschichtlich neue Situation besteht darin, dass die Menschheit nur noch gemeinsam überleben oder gemeinsam untergehen kann. Eine solche Alternative ist historisch ohne Beispiel. Diesem klassenübergreifenden Angstkuscheln entspricht, dass diesem Papier, das ja nun immerhin von SPD und SED stammt, kein einziges Mal das Wort Gewerkschaft zu finden ist. Noch deutlicher, worum es da in Wirklichkeit geht, geht aus einem Bericht von Harald Neubert hervor, der auf Seiten der SED-Teilnehmer der Gespräche um das Papier war. Er schreibt: Der Dialog zwischen SED und SPD, von dem hier die Rede ist, begann in der ersten Hälfte der 80er Jahre, als das Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion den Höhepunkt der Gefährlichkeit und Unsinnigkeit erreicht hatte. Ein Wettrüsten, das sich in erster Linie auf deutschem Boden in beiden deutschen Staaten abspielte. Zitat Ende. Das ist wieder dieselbe Linie, wie wir sie von den Gewerkschaftskontakten in den 80er Jahren gesehen haben. Gefährlich ist das Wettrüsten zwischen USA und Sowjetunion. Der deutsche Imperialismus ist es nicht. Man sieht, diese Linie funktioniert auch ohne Gewerkschaften. Sie sind bei der Lösung dieser Menschheitsprobleme gänzlich überflüssig. An anderer Stelle berichtet Harald Neubert, die SPD hatte das gemeinsame Dokument mit der SED gegenüber den Angriffen aus dem konservativen Lager und unter anderem ganz offen damit begründet, dass nunmehr bessere Möglichkeiten geschaffen wurden, um die Verhältnisse in der DDR und die Politik der SED mit den Wertmaßstäben ihres demokratischen Sozialismus messen und von dieser Warte in der SED und DDR Wandlungen herbeiführen zu können. Zitat Ende. Diese Wandlungen kamen dann bekanntlich wesentlich schneller als gedacht. Und im Mai 1991 kam eine Begründung von der SPD, warum es nun keine Zusammenarbeit mit der PDS geben könne, die schon kabarettreif war. Das heißt, da heißt es, die PDS als Nachfolgepartei der SED könne nicht mehr Partner der SPD sein, weil sie sich von den im gemeinsamen Dokument formulierten Positionen ihres kommunistischen Selbstverständnisses losgesagt hätte. Ich drücke es jetzt mal ganz kurz und knapp aus. Weil die PDS nicht mehr kommunistisch ist, kann die SPD nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Da kann man nur noch mit Shakespeare sagen, ist das auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. 1990 war die Politik des Wandels durch Annäherung abrupt zu Ende. Der FDGB wurde schon vor Einverleibung der DDR in die BRD zerschlagen. Der DGB tat mal wieder das Seine zu dieser konterrevolutionären Maßnahme mit einer Erpressung. Der Historiker Karl-Heinz Kuber beschreibt den Vorgang. Auf seiner Neujahrspressekonferenz kündigte der Vorsitzende des DGB ein Kooperationsabkommen mit dem FDGB an, das die Bildung gemeinsamer Arbeitsgruppen vorsah. Daran knüpfte der DGB die Bedingung, dass auf dem außerordentlichen FDGB-Kongress vom 31. Januar, 1. Februar 1990 eine personelle und satzungsgemäße Erneuerung stattfände. Dafür sollen die gewerkschaftlichen Strukturen in der BRD die Richtung weisen. Zitat Ende. Die Erpressung funktionierte. Tatsächlich war der außerordentliche Gewerkschaftskongress der Anfang vom Ende des FDGB. Harald Brühl, früher Funktionär beim Bundesvorstand des FDGB, berichtet darüber. In der Folge des außerordentlichen Gewerkschaftskongresses wurde der Dachverband FDGB zerschlagen. Die Aufteilung des Geldes und der Gebäude auf die Einzelgewerkschaften begann. Mit diesem Vorgehen wurden auch die Rechte und Leistungen des FDGB, Sozialpolitik, Sozialversicherung, Feriendienst, Bildung und Kultur, internationale Beziehungen und Solidarität aufgegeben. Man folgte dem Vorbild der westdeutschen Gewerkschaften. Die vermeintlichen und selbstmandatierten Erneuerer der Gewerkschaften beriefen sich auf eine angebliche Unzufriedenheit der Mitglieder mit ihrer Organisation und ihren Leistungen. Das stimmte so nicht. In hunderten von Briefen an den Bundesvorstand, in den Gesprächen mit unzähligen Delegationen in den Gewerkschaftshäusern und in den Versammlungen wurden nur vereinzelt Rücktritte gefordert. An Auflösung wurde nicht gedacht. Es wurden kämpferische Positionen erwartet, um die Lähmung in der Gesellschaft zu überwinden. Überall wurde die Frage gestellt, wie es weitergehen sollte, was geändert werden müsse, wie die Eigenständigkeit der Gewerkschaft gegenüber der SED durchgesetzt werden sollte, über Reisefreiheit, über Informationspolitik und die Rechte der Gewerkschaften. Deren Verletzung, nicht deren Abschaffung, wurde diskutiert. Die volkseigenen Betriebe, die Mieten, die Kinderbetreuung und Familienförderung, die soziale Fürsorge, Frauen- und Jugendfragen, Bildung oder Kultur und die Organisation wurden nicht in Frage gestellt. Der FDGB war als Interessenvertreter, als Massenorganisator und aktiver Mitgestalter Teil des Sozialismusversuches. Die Organisation ging unter wie das Land. Die Chance des Zusammengehens mit dem DGB, um eine starke einheitliche Gewerkschaft der Arbeiter und Angestellten zu schaffen, gab es offensichtlich nicht. Es blieb nur der Anschluss bzw. der Mitgliedschaft in eine Einzelgewerkschaft. Es war das Ziel der herrschenden Kräfte in der BRD, so zu verfahren. Der Abschlussbericht und die Zwischenberichte der unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisation der DDR, auch die Antwort der Bundesregierung auf Anfragen der PDS zu diesem Thema lesen sich wie Berichte von Siegern über Besiegte. Die unabhängige Kommission war so wenig unabhängig wie die Treuhandanstalt. Da waren Rechtsexperten im wahrsten Sinne des Wortes tätig. Nicht einer war jemals als Gewerkschafter tätig gewesen oder hatte Verfahren in Sachen Arbeitsrecht bearbeitet. Deshalb ist bei dem in der Weltgeschichte einmaligen Vorgang kein bisschen Herz für die Gewerkschaften zu spüren. Ja, jeder Staat hat nun mal seine eigenen Rechts- und Sicherheitsorgane. Diese Rechtsexperten bestimmten auch. Der FDGB B. und seine Gewerkschaften hatten keine Rechte, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass in der DDR Entscheidungen, die die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen betrafen, nicht ohne Gewerkschaften getroffen werden konnten. Unzählige DGB-Funktionäre lobten die Rechte der Gewerkschaften in der DDR auch öffentlich, als es die DDR noch gab. In dieser Beziehung der beiden Gewerkschaftsbünde waren die Folgen des Kalten Krieges am weitesten überwunden. Man konnte sich schon vorstellen, was für starke Gewerkschaften entstanden wären, wenn DGB und FDGB sich demokratisch vereinigt hätten. Soweit also dieser Bericht. Aber das wollte der DGB ganz und gar nicht, weil das deutsche Monopolkapital das auch nicht wollte. Von Kooperationen war dann auch keine Rede mehr, es sei denn, man bezeichnet es als Kooperation oder gar Wandel durch Annäherung, in dem einer den anderen frisst. Wie verheerend es sich auswirkte, dass DGB und FDGB so einfach mal, dass der DGB den FDGB so einfach mal zum Frühstück verspeist hat, zeigt diese Grafik der Mitgliederentwicklung des DGB. 1990 kommen so viele aus dem FDGB dazu und heute sind wir zahlenmäßig, also hier steht auf 1960, ich habe diese Tabelle keine Zeit mehr gehabt weiterzuführen, die Zahlen sind an sich da. Also das ist gerutscht nachher bis 2010 auf den Stand der 50er Jahre, die Mitgliedschaftszahlen. Christa Luft schrieb zu den Auswirkungen der Auflösung des FDGB. Das muss der Treuhand wie ein unerwartetes Geschenk vorgekommen sein, denn so entstand 1990/91 in den neuen Ländern ein gewerkschaftsfreier Raum, der ihr das rigorose Agieren erleichterte. Einzig die ÖTV, die HBV sowie die IG Medien und deren Gliederungen vor Ort erwiesen sich als Interessenvertreter ihrer Ostkollegen. Skandalös verhielt sich demgegenüber nach Zeitzeugenberichten die IG Bergbau und Energie im Arbeitskampf der Bischöfe Roder Kali-Kumpel. Darüber hat Ringo auch gestern schon berichtet. Detlef Hensche, Gewerkschaftsführer der IG Druck und Papier, dann der IG Medien im DGB, kam zu der Einschätzung, dass die DGB-Gewerkschaften an der Übertragung des kapitalistischen Systems auf Ostdeutschlands aktiv mitgewirkt haben. Zu dem abgewürgten Kampf um die 35-Stunden-Woche in der einverleibten DDR, auch dazu hat Ringo gestern schon einiges gesagt, möchte ich euch den Brief eines Kollegen vorlesen. Es ist ein offener Brief, geschrieben am 4. Juli 2003 von Uwe Jahn, Vorsitzender des Betriebsrates der Schmiedewerke Gröditz und der Elektrostahlwerke Gröditz an Kollegen Klaus Zwickel, erster Vorsitzender der IG Metall Frankfurt am Main. Lieber Kollege Zwickel, dein Gespräch mit dem Tagesspiegel vom heutigen Tage hat mich betroffen gemacht. Wenn du sagst, uns Ossis wurde gesagt, wie es geht und wir haben gemacht, was uns gesagt wurde, so unterstellst du uns damit, wir Metallerinnen und Metaller hier im Osten der Republik wären nicht in der Lage, eigenständig Argumente abzuwägen und Entscheidungen zu treffen. Dieser Einschätzung möchte ich deutlich widersprechen. Wären die Argumente für die Einleitung des Arbeitskampfes nicht plausibel gewesen und wären wir damit nicht der Meinung gewesen, dass wir, unterstützt von der gesamten IG Metall, diese Auseinandersetzung gewinnen könnten, dann wäre sie nicht geführt worden. Wir sind nicht die Kinder von Hammeln, die, um im Bild zu bleiben, den Flötenspielern Peters und Düvel willenlos gefolgt sind. Worin wir uns aber offensichtlich getäuscht haben, war die Bereitschaft maßgeblicher Funktionäre in manchen Westbezirken, diese Auseinandersetzung zu unterstützen. Im Gegensatz übrigens zu vielen Kolleginnen und Kollegen aus Betrieben und Verwaltungsstellen. Dass diese Auseinandersetzung hart wird, musste doch spätestens nach der Verhandlung in Potsdam jedem klar gewesen sein, der von Tarifpolitik auch nur annähernd etwas versteht. Wenn dann der Vorstand einstimmig den Streik beschließt, dann konnten wir auch davon ausgehen, dass wir ohne Wenn und Aber solidarisch zusammenstehen. Angesichts der Personaldebatte drängt sich mir allerdings der Verdacht auf, dass einige, die mit der Entscheidung, Jürgen Peters als ersten Vorsitzenden vorzuschlagen, nicht einverstanden waren, die Gunst der Stunde nutzen wollten. Das wäre sehr, sehr bitter. Nicht nur, dass dann die Streikenden von Funktionären der eigenen Gewerkschaft benutzt wurden, um persönliche Interessen zu verfolgen, wäre bitter, sondern vor allem die Tatsache, dass dann einige Leute der IG Metall in erster Linie um Posten und Einfluss rangeln und sich erst in zweiter Linie um die kollektive Interessenvertretung kümmern. Warum wird die Diskussion um die zukünftige Strategie nicht auf dem Gewerkschaftstag geführt? Haben einige Funktionäre Angst, ihre Meinung ist nicht mehr mehrheitsfähig, weil die Mitglieder eine andere Politik wollen? Will man sich mit einer vorzeitigen Personalentscheidung an dieser notwendigen Diskussion vorbeimogeln? Lieber Kollege Zwickel, um weiteren Schaden von unserer IG Metall abzuwenden, kann ich dich daher nur auffordern, dich dafür einzusetzen, dass klar und schonungslos die Rolle aller Akteure, also auch die der anderen Bezirksleiter und Vorstandsmitglieder, einer kritischen Bewertung unterzogen wird und damit dem demokratisch legitimierten Souverän unserer IG Metall, dem Gewerkschaftstag, die Chance gegeben wird, zuerst über Inhalte und danach über Personen zu entscheiden. Glück auf, Uwe Jahn. So denkt ein kämpferischer Arbeiter aus der DDR über die Liquidation, über die Liquidatoren des FDGB, die den FDGB stets als undemokratisch gegeißelt und der DDR von der DDR Streikrecht für die Arbeiter gefordert hatten. Nur noch einige Schlussfolgerungen. Will man von Westdeutschland aus wissen, welche Gründe es waren, dass die DDR sich nicht halten konnte und warum der FDGB liquidiert werden konnte, sollte man sich zuerst um die eigenen Klassenkampfbedingungen kümmern. Vor der eigenen Tür liegt genug Dreck. Welche Gründe waren es, dass die antifaschistisch-demokratische Umwälzung in Westdeutschland nicht umgesetzt werden konnte und abgewürgt wurde? Warum konnten wir in Westdeutschland den FDGB nicht aufbauen? Oft wird gesagt, die ganze Misere liege an den inneren Ursachen der DDR. Aber waren die UGO, später der sogenannte DGB Groß-Berlin, etwa keine inneren Ursachen der DDR, ebenso wie die SPD in Berlin? Und was heißt überhaupt innere Ursachen der DDR? Es ist unsere eigene innere Ursache, dass die DDR nur in der SBZ gegründet wurde, statt im Sinne des Potsdamer Abkommens in ganz Deutschland. Und es ist unsere innere Ursache, dass bei uns doch so wenig gekämpft wurde, dass Westdeutschland aus Sicht der nicht so bewussten DDR-Bürger als Paradies erscheinen musste, was die große Bewegung der Republikflüchtigen begünstigt hat. Und es ist unsere innere Ursache, dass die Auflösung des FDGB eine Folge der Erpressung durch den DGB war. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber man kann es nicht oft genug sagen. Die westdeutschen Gewerkschafter, die westdeutschen Arbeiter, die westdeutschen Linken haben sich nicht den Kopf zu zerbrechen, ob die Kollegen in der einverleibten DDR so oder so sind, sondern sie haben Solidarität zu üben mit diesen doppelt Unterdrückten. Denn das sind sie, zum einen als Ausgebeutete wie die westdeutschen Werktätigen, zum anderen durch das annexionistische Vorgehen nicht nur des Feindes, sondern sozusagen auch des Freundes der eigenen Gewerkschaften. Die Burgfriedenspolitik hat schon zu viel zerstört und ohne diese Solidarität mit den Unterdrückten in der einverleibten DDR werden wir diese Talfahrt unserer Gewerkschaften nicht unterbrechen können. Ich will noch mal daran erinnern, was Walter Ulbricht 1952 gesagt hat. Der DGB ist eine Arbeiterorganisation und es ist selbstverständlich, dass die fortgeschrittenen Arbeiter in seinen Organisationen arbeiten müssen, um zu erreichen, dass diese konsequent Arbeiterinteressen vertreten. Oder wie es meine Organisation immer ausgedrückt hat, machen wir die Gewerkschaften wieder zu einer Kampforganisation der Arbeiterklasse. Applaus